So, meine Lieben, eine Frage, die mich immer wieder bewegt, eigentlich schon lange, ist die Frage, wie können wir in unserem Job oder auch bei einem Projekt, einer Sache, wo wir uns ehrenamtlich engagieren, irgendwie mittun, wie können wir da wirklich etwas bewegen? Wie können wir etwas voranbringen? Wie können wir etwas verändern? Also in der Wirtschaft, in Unternehmen, aber auch in sozialen Projekten, in kirchlichen Projekten, in der Gemeinde. Wie können wir etwas bewegen und voranbringen? Man kann ja immer auch sagen, gut, ich mache ja Dienst nach Vorschrift, ja, werde dafür bezahlt, mein Chef wird dafür bezahlt, dass er mir sagt, meine Aufgaben sagt und die arbeite ich dann ab und gut ist. Aber man könnte sich auch dafür entscheiden, zu sagen, ich möchte, oder vielleicht tickt man auch so, ich möchte etwas gestalten, ich möchte etwas innovieren, ich möchte etwas verändern, ich habe irgendwie eine andere Idee. Und wie können wir da etwas voranbringen? Darum soll es in den nächsten beiden Predigten gehen, heute und in 14 Tagen beim Church Brunch. Und in dem Zusammenhang bin ich auf das Buch Nehemia gestoßen, im Alten Testament der Bibel. Und ich finde, da gibt es ein paar Gedanken drin, ein paar Inspirationen, ein paar Dinge zum Nachdenken, die kann man nicht einfach so in irgendwelchen Managerbüchern oder Change-Management-Büchern lesen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr jetzt so bei dem, was ich gerade so aufgezählt habe, wenn ihr da so sagt, ach, das irgendwie da klingelt bei mir was oder da denke ich an das und das, dass da der ein oder andere vielleicht hilfreiche Gedanke dabei ist. Okay? Los geht's. Mal ganz kurz zum historischen Zusammenhang, dass man das so ein bisschen einordnen kann, dieses Nehemia-Buch. Das Volk und das Land Israel, um das es im Alten Testament der Bibel ja permanent geht, hat nicht nur heute, sondern damals immer wieder mit politischen Konflikten zu tun gehabt. Bereits im 8. Jahrhundert vor Christus, genau 722 vor Christus, ist das Nordreich, der Norden Israels, das Nordreich von den Assyrern unter dem Assyrerkönig Tiglath-Pileser erobert und eingenommen worden und dem Assyrischen Reich einverleibt worden. So knapp 200 Jahre später, 597 vor Christus, also ne, 600, kann man sich ein bisschen merken, 800, einmal 600 vor Christus, ist auch das Südreich, der Süden Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, von der dann damals im 6. Jahrhundert von der Weltmacht, den Babyloniern, unter der König Nebukadnezar eingenommen worden. Jerusalem ist gefallen und was dazugehört, worum es dann auch immer wieder geht, ist, dass der Tempel da zerstört wurde. Das war die erste Zerstörung des Tempels. Dann wurde er wieder aufgebaut später. Dann gab es noch eine zweite Zerstörung unter den Römern. Also der Tempel wurde zerstört. Und was damals so üblich war, die politische und wirtschaftliche und religiöse Elite, vor allem die jungen Leute, die junge Generation, wurde verschleppt und deportiert. Die wurden eingenommen, mit einkassiert und wurden nach Babylonien verschleppt. Das war ziemlich dramatisch. Und wen es interessiert, ist ja so ein bisschen so Fachwissen, ne, so Spezialwissen, Bibelspezialwissen. Das ist auch die Zeit, diese Eroberung, Nordreich, Südreich, Deportation, Zerstreuung, Tempel zerstört, große Krise. Das ist auch die Zeit der großen Propheten des Alten Testaments. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Mit ihrer Botschaft von Gericht und Gnade. Darum handelt das. Und das ist so der weltgeschichtliche Zusammenhang. Also es ist immer wieder auch spannend, dass ja die Bibel nicht einfach, so wie jetzt hier wir heute auch sagen, ja, nicht einfach da stehen nicht nur ein paar so religiöse Bibelworte irgendwie drin. Das war immer eine Reaktion und ein Hineinreden in die Situation. Und das ist auch das, was wir hier bei unseren Church Brunch Gottesdiensten ja wollen. Nicht irgendwie eine nette Predigt halten und irgendwie besinnliche Gottesdienste, sondern hineinsprechen in eure Lebenswelt. Das war die Lebenswelt damals, aber ich übertrage das gleich auf heute. Aber ist so ein bisschen für den Hinterkopf mal vielleicht ganz hilfreich. Dann, also das war jetzt also unter den Babyloniern, und dann gab es wieder ein Weltreich, das waren die Perser. Perserkönig Kyros. Unter diesem Kyros, ganz interessant, der hat eine erste, also unter seiner Zeit konnte eine erste Delegation von Juden wieder zurückgehen nach Jerusalem. Also denen wurde die Erlaubnis gegeben, wieder zurückzugehen. Aber viele sind da geblieben oder mussten da bleiben, unter anderem eben auch Nehemia. Und dann ein, glaube ich, Nachfolger von diesem König Kyros, gab es einen anderen Perserkönig Artaxerxes, und das war die Zeit von Nehemia. Also Persien, Weltmacht, einige Juden bereits Jahrzehnte vorher zurückgekehrt, aber viele noch da. Das ist so das Spielfeld, ja. Und jetzt springen wir direkt rein in das Buch Nehemia Kapitel 1. Und ich lege das dann aus, so ein bisschen für unsere Fragestellung heute, etwas bewegen wollen in unserem, ja, wo wir uns so bewegen. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes, im Monat Kislev, war ich in der königlichen Residenz Susa, also Babylonien. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Also, ne, das war die Delegation, die schon da war. Die kommen jetzt aber zurück nach Babylonien. Und ich fragte sie, wie es den Juden dort denn gehe. Den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, da waren nämlich auch noch welche da, die nicht verschleppt wurden, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an, und ich betete. Bis hierher mal. Mein erster Gedanke, wer nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift machen will, sondern wer etwas bewegen will, wer etwas verändern will, muss sein Herz berühren lassen. Der muss sein Herz berühren lassen. Es reicht nicht einfach nur ein paar Aufgaben zu sehen, na, also aus schlechtem Gewissen, aus Pflichtbewusstsein zu sagen, naja, muss ich halt auch mal ein bisschen mit anpacken, ja. Es muss von Herzen da sein. Das Herz muss mitmachen. Es muss uns im Herzen ergreifen. Nehemia, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trauerte und fastete und flehte den Gott des Himmels an. Er ist voller Emotionen. Das hat ihn nicht kalt gelassen, was er da gehört hat. Und er hat sich entschlossen, nicht wegzuhören und nicht wegzusehen. Ist ja immer so einfach, ne? Wenn man irgendwie was hört, was sieht, was wahrnimmt, wo eigentlich Hilfe gebraucht wäre, wo einem etwas erzählt wird, was letztlich irgendwie schrecklich ist. Es ist so einfach wegzusehen, den Fernseher auszumachen, die E-Mail wegzuklicken. Nehemia hat sich entschieden, hinzuhören und hinzusehen. Er lässt sich von der Not in Jerusalem irgendwie ergreifen. Es ist ein bisschen problematisch in unserer Zeit heute. Wir hören und sehen ja eine Menge, Mediengesellschaft, Informationsgesellschaft. Aber ich habe auch den Eindruck, die Leute drehen sich enorm um sich selber. Ich meine mir mich. An welcher Stelle will ich mal nicht weghören, sondern hinsehen? Oder hinhören. An welcher Stelle will ich mal nicht wegsehen, sondern hinsehen? Und mich ergreifen lassen, mich berühren lassen. Ich will mal kurz erzählen, wie diese Church Brunch Gottesdienste entstanden sind. Mal so als kleines Beispiel. Das hat eigentlich letztlich damit angefangen, dass Eva und ich mit unseren Freunden unseren Glauben teilen wollten. Wir wollten über das, was uns sehr wichtig ist, was uns innerlich berührt, ins Gespräch kommen. Die meisten unserer Freunde waren da so Mitte 20. Leute, die mit Kirche und Gottesdienst nicht so viel anfangen konnten, aber am Glauben interessiert waren. Unser Anliegen war nicht, irgendwie einen stylischen Gottesdienst zu machen. Das war überhaupt nicht unser Anliegen, sondern wir wollten einen Ort schaffen, wo man Glauben und Bibel nicht nur hören kann, sondern fühlen kann und erleben kann und schmecken kann. Das war unsere Herzenssache. Und viele von euch haben sich mitnehmen lassen auf dem Weg und haben viele Jahre sich auch das zu ihrer Herzenssache gemacht. Und haben unsere Herzenssache hat sich übertragen auf euer Herz. Und sie haben sich wahrscheinlich letztlich hier engagiert, weil sie sagen, das ist im Grunde genau mein Anliegen. Ich habe so viel Kontakt mit Leuten, der Glaube ist mir wichtig, aber ich habe Kontakt mit Leuten und will die gerne irgendwo mit hinbringen. Und deswegen engagiere ich mich hier, weil mir das wichtig ist, diese Art. Es ist ja nicht so, dass es in Hamburg keine Gottesdienste gäbe. Aber gerade diese Art, mit dieser Theologie, mit dieser Art Musik, mit dieser Art Predigten, mit dieser Art Glauben nicht nur zu hören, sondern zu schmecken und zu fühlen, das ist mir wichtig. Vielen Dank dafür, für die, die sich hier engagieren. Weil euch letztlich die geistliche Situation eurer Freunde irgendwie nicht ruhig lässt. Ihr könnt ja da sagen, ja, okay, was geht mich das an, ja? Ihr habt euer Herz berühren lassen. Wie schön. Wir können nur etwas bewegen und etwas verändern in dieser Welt, wenn wir unser Herz berühren lassen. Aber das ist mein erster Gedanke. Lass dein Herz berühren. Wenn du etwas verändern, etwas bewegen willst, muss es eine emotionale Sache sein. In deiner Firma, in deinem Job. Was ist deine Herzenssache? Oder wo gibt's da etwas, wo du dich engagieren willst? Es ist so einfach heute, wenn man wo was hört, wie gesagt, es wegzuklicken oder auf eine WhatsApp, eine kurze WhatsApp zurückzuschreiben. Emoji, ja, so Pseudo-Gefühle verteilen mit Mundwinkel nach unten. Leider kann ich nicht. Lass dein Herz berühren. Zweiter Gedanke, ich lese weiter. Also als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich und fastete ich und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete. Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, deinen Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben dir Unrecht getan und ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten, gegeben hast. Nehemia macht seine Emotionen, seine Trauer, sein Schmerz zu einem Gebet. Es ist ja die Gefahr, wenn man so innerlich angesprochen ist und sich hat sein Herz berühren lassen, dass man in so einen Aktionismus verfällt. Ja, jetzt aber los. Und es so gar nicht versteht, wenn andere nicht mitmachen. Das gefällt mir hier bei Nehemia und ich finde, das ist was wir uns mitnehmen können, lernen können. Er lässt sein Herz ansprechen, ja, weil er weiß vielleicht gar nicht genau, warum ihn das so anregt da mit Jerusalem. Warum ihn das so anspricht, ja? Aber dann macht es zu einem Gebet, verfällt nicht so in Aktionismus, sondern er prüft vor Gott, Gott, ist das meine Baustelle hier? Ist das meine Baustelle? Und dann gibt es, das ist so am Ende dieses Kapitels, ziehe ich jetzt aber schon mal vor, einen Satz, der heißt so, ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Das ist eine spannende Nebenbemerkung. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Also ich sage jetzt mal, heute würde man sagen, so Personal Barkeeper. Morgens dem König, stell ich mir toller Job vor, ja. Morgens dem König erstmal so den ersten Latte Macchiato, Karamell mixen und dann auf dem Tablett so ans Bett bringen. Nachmittags, nach dem Mittagsschläfchen, weiß ich was, König sein, stelle ich mir auch entspannt vor, ja. Also nachmittags, nach dem Mittagsschläfchen so ein Cocktail, Tequila Sunrise oder was da so getrunken wurde. Jetzt habe ich gelesen, ist ja Gin Basil Smash, schwer angesagter Cocktail aus Hamburg. Hamburger Erfindung, ne? Einige nicken mit Basilikum und Gin. Also, toller Job. Nehemia hätte easy sagen können, was geht mich das an? Ich habe hier einen tollen Job. Jerusalem ist weit weg. Nee, das ist mir zu weit. Nee, du, sorry, Hanani, Emoji. Mundwinkel nach unten, Emoji, Mundwinkel nach unten, Emoji, Mundwinkel nach unten, geht leider nicht, muss noch eine Menge, bin ja unabkömmlich, ich bin der beste Barkeeper im Lande, geht leider gar nicht, kann ich helfen, sollen andere machen. Hanani, ihr schafft das schon. Wäre so leicht gewesen, zu Hause zu bleiben. Aber er nimmt sich das zu Herzen, es berührt ihn irgendwie. Dieses Jerusalem nicht, lässt ihn nicht kalt und sagt, das ist meine Baustelle. Ich weiß gar nicht, ob so ein Mundschenk so super hilfreich ist auf so einer Baustelle. Aber er hat es zu seinem Ding gemacht. Er hat gesagt, ich kann das nicht einfach wegklicken, ja, diese Nachricht. Und dann, weiß nicht, ob ihr das gehört habt, da ist ja so von Schuld und Sünde die Rede. Das finde ich interessant. Er betet, nimm dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Also ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Ich habe so gedacht, wow, dieser Nehemia macht das, sieht seinen eigenen Anteil da drin so. Seine eigene Mitschuld, dass es da so schlecht läuft. Na, er mixt da, ne, so in Babylon, mixt seine Cocktails und denen geht's richtig schlecht. Und er erkennt plötzlich im Gebet, da habe ich ja eine Mitschuld, ich kann mich da nicht einfach rausstehlen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo uns das hier in der westlichen Welt auch immer gewahrer wird, immer bewusster wird, dass verdammt nochmal unsere westliche Lebensweise, die wir so ganz normal empfinden, verdammt nochmal auf Kosten von anderen geht. In Afrika, in Asien, wie wir mit den Ressourcen dieser Welt umgehen, gar nicht drüber nachdenken, wie wir uns mitschuldig machen. Oder vielleicht auf die geistliche Situation in dieser Welt, auch in unserer Welt hier in Deutschland gesprochen. Wie wir nicht einfach sagen können, ach ja, wir haben ja einen netten Gottesdienst, läuft ja alles. Dass wir eine Mitverantwortung haben dafür, das Evangelium hinauszutragen. Das ist unsere Aufgabe als Kirche. Das ist ja keine Option oder nicht die Aufgabe von eigentlichen einzelnen Spezialisten oder von den Hauptamtlichen, die dafür bezahlt werden. Ich meine, die werden dann bezahlt. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Als Christen, es ist deine Aufgabe, es ist deine Mitverantwortung. Wir können nicht einfach uns hinstellen und unseren Mixer weitermachen. Das nehme ich mir hier von Nehemia mit. ist mein Anteil da drin. Ich kann nicht einfach so weitermachen. Geht nicht. Das ist der zweite Gedanke. Und der dritte Gedanke, er betet weiter, aber denkt doch daran, also er betet weiter zu Gott, ne, und sagt, denk doch daran, also Gott, dass du ausdrücklich zu deinem Dienst Diener Mose gesagt hast, wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen, wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, also euch das gewahr wird und ihr euch wieder mit zu mir hinwendet, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstreut habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe für alle Zeit. Nehemia erinnert sich an Gottes Verheißungen, an Gottes Wort. Er nimmt Gott beim Wort. Er hätte easy sagen können, ich meine, Mundschenk, ich bin ja weit weg in Babylon, ich keine Ahnung, mein E-Mail ist gerade kaputt, ja, ich kann da gar nichts organisieren, sorry, geht nicht. Aber er lässt sich davon berühren, sieht seinen Anteil da drin, seine Mitverantwortung und sagt dann, ja, ich bin jetzt hier gefragt, klar, wenn ich auf mich gucke, kann ich da nicht viel ändern, aber wir haben einen großen Gott. Er erkennt plötzlich in dem allen, dass ja Gottes Möglichkeiten hat er gar nicht gedacht bisher. Also wenn du jetzt daran denkst, etwas zu bewegen, etwas zu verändern, dich zu engagieren, denk nicht nur an das, was du sozusagen kannst oder an deine Möglichkeiten, an deine Kraft, an deine Zeit, sondern beziehe Gottes Wirklichkeit und Gottes Macht, Gottes Kraft mit ein. Gott ist ja mit dir. Gott geht ja mit dir. Nehemia bezieht Gottes Möglichkeiten mit ein. Ich glaube, das ist auch so eine Krux unserer Zeit, dass wir immer nur so auf uns blicken, auf unsere Themen, ja, sehr bei uns sind. Und wir machen dann auch ganz wenig Erfahrungen mit Gott, Glaubenserfahrungen. Weil wir, ich sag immer, Glaubenserfahrungen machen wir letztlich erst, wenn wir über unsere menschlichen Grenzen hinausgehen. Wenn wir über unsere menschlichen Grenzen hinausgehen, was an Ideen, was an Kraft, was an Zeit, was an Möglichkeiten, was an Begabung, an Talent da ist, wenn wir darüber hinausgehen, erst dann und dann Gott einbeziehen und ihn bitten, hilf mir, ja, ich muss mich irgendwie, keine Ahnung, weiß auch nicht wie, dann machen wir erst Glaubenserfahrungen. Wenn wir nur bei dem bleiben, was wir sind, was wir können, machen wir keine Glaubenserfahrung. Also, was ich bisher gesagt habe, ist, wer etwas bewegen will, muss sein Herz berühren lassen. Manchmal kann man das ja gar nicht so genau sagen, warum das mal ist und mal nicht ist. Aber man kann es sich ja auch nicht zu leicht machen und sagen, jo, mein Herz ist eben nicht berührt worden. Nehemia hört hin und sieht hin und reagiert voller Emotionen. Er lässt sein Herz berühren. Das ist der Anfang. Und dann macht er seine Emotionen, um sich zu sortieren, zu einem Gebet. Er fängt an, mit Gott zu sprechen. Ist das mein Auftrag? Ist das meine Baustelle? Ja. Er kennt seinen Anteil da drin, seine Mitverantwortung, wo er merkt, ich kann mich da nicht rausstehlen. Und drittens, er merkt, es ist mir möglich, hier etwas zu verändern, weil ich habe ja Gott auf meiner Seite. Er nimmt Gott beim Wort, seine Zusage. Dass wir haben die Zusage als Christen, diese Welt zu gestalten. Und diese Welt ist nicht nur Kirche, sondern auch da, wo ihr arbeitet, da, wo ihr euch engagiert. Da, wo ihr etwas bewegen wollt. Ohne Glauben geht es nicht. Ohne Glauben geht es nicht. Ein kleiner Einschub. Ich habe vor einiger Zeit bin ich auf etwas gestoßen. Ein Bild, was ich ganz stark finde, und zwar von einem Unternehmensberater, Simon Sinek, ich weiß nicht genau, wie er sich ausspricht. Der macht bei dieser, gibt so TED Talks, das ist der mit Abstand über 8 Millionen Mal meistgeklickte TED Talk der Welt. Und Er sagt, egal ob es Unternehmen sind, ob es Kirche ist, ob es Non-Profit-Organisationen sind, wenn da etwas verändert werden soll, wenn die über Veränderungen nachdenken, über Innovation, dann wird meistens ganz an der Oberfläche gearbeitet. Dann denkt man über die ganze über an der Oberfläche nach. Und zwar, jetzt schauen wir verschrieben, über das, man denkt über das What nach, über Produkte, über also über neue, können wir nicht mal ein anderes Produkt machen oder so. Also What heißt das hier? What, über das Was. Neue Produkte, neue Veranstaltungen, eine neue Dienstleistung. Gibt es da mal ein paar neue Ideen und so? Vielleicht ein Auto mit automatischer Heckklappe, was weiß ich, was da alles an diesen Produkten gefeilt wurde. Sehr an der Oberfläche, sagt er. Die meisten bewegen sich nur da. Dann gibt es eine etwas tiefere Ebene. Das ist, da sagt er, das ist die How-Ebene. Wie? Wie können wir etwas anders machen? Da geht es um Unternehmenskultur, da geht es um Außenkommunikation. Können wir da was verändern? Können wir vielleicht irgendwie die Wege, wie unsere Produkte zu den Menschen kommen oder wie unsere Menschen zu unseren Produkten kommen oder Dienstleistungen, wie können wir das verändern? Also wie? Und er sagt, im Grunde eine tiefe Veränderung und Erneuerung kommt ganz aus der Mitte. Und hier steht, why? Warum? Er sagt, Unternehmensveränderung, Organisationsveränderung kommt aus der Mitte, wenn wir uns wieder neue Gedanken machen, warum wir tun, was wir tun. Warum wir, wenn uns das verloren gegangen ist, und das ist oft so, wenn ein Gründer einer Bewegung, eines Unternehmens, einer, was weiß ich was, dann irgendwann geht dieses Why verloren. Warum haben wir alles gemacht? Warum machen wir das in Church Brunch hier? Und ich glaube mal so für die festen Mitglieder hier, wir sind bei dieser Church Brunch frei, so ein paar Sachen, ne, ich sage mal Stichwort Brunch Buffet. Wir bewegen uns hier, können wir uns noch so ein bisschen anders organisieren, aber ich glaube, die Wahrheit ist, uns ist das hier verloren gegangen. Warum tun wir, was wir tun? Warum tun wir das hier? Wir müssen uns darüber Gedanken machen. Und es gilt nicht nur für uns hier ganz praktisch und konkret, sondern auch das, was ihr, wo ihr in Gedanken seid, wenn wir dieses Thema hier haben. Warum machst du deinen Job? Ist dir das klar? Wenn man so einen Frust hat irgendwie im Job und ich weiß auch nicht so richtig, warum tue ich, was ich tue? Ja, warum setze ich mich hin und übe hier Gitarrenläufe? Ja, damit es irgendwie schneller geht. Oder was ist deine Mission? Ja, warum spielst du Gitarre? Warum studierst du Theologie? Warum rechne ich in meiner Firma, irgendwie quäle ich mich dahin und rechne die ganzen Zahlen zusammen? Was ist das größere Ganze? Ich muss mir darum Gedanken machen. Ich muss mir darum Gedanken machen. Und wenn ich das wiederfinde, vielleicht nur für mich ganz persönlich, dann kann ich wieder was verändern. Und vielleicht verändert sich nur bei mir meine Einstellung, wo ich sage, dafür lohnt es sich. Warum bereite ich für meine Schüler, die mich offensichtlich nur den ganzen Tag ärgern wollen, diesen Unterricht vor? Weil es sich lohnt, in junge Menschen, in die junge Generation zu investieren. Weil es sich lohnt. Warum tust du, was du tust? Warum machen wir? Wir müssen das wieder neu entdecken. Ein kleiner Ausflug, der das, finde ich, ganz gut zusammenfasst. Und die Botschaft von Simon Sinek ist immer, sein Satz ist immer, start with why. Start with why. Wenn du etwas Neues aufbauen willst, etwas verändern willst, start with why. Das gilt für den Church Brunch, das gilt für unseren Jerusalem Campus und es gilt für deine Projekte und deine Sachen, für deinen Job. Kleine Geschichte zum Schluss. Im Osten von Hamburg gibt es die Arche. Arche Jenfeld. Das ist ein Projekt für geistliches, kirchliches Projekt für Kinder. Ne? Jenfeld, kennt man ja in Hamburg, ist so ein Stadtteil mit vielen Herausforderungen. Und da ist vor einigen Jahren die Arche in Jenfeld entstanden, wo Kinder hinkommen können, eine Mahlzeit bekommen, Unterstützung bekommen, in ihrer Persönlichkeit Motivation bekommen und Hausaufgabenbetreuung, all das. Und wenn man mit dem Pastor dort, Thies Hacke, spricht und sagt, erzähl doch mal ein bisschen von der Arche, was läuft da, was macht ihr da, was ist das eigentlich, erzählt er nicht über die ganzen Programme und Angebote, was sie haben. Erzählt er nicht zuerst. Und wenn man ein bisschen nachgräbt, er erzählt nicht, wie sie mit diesen Kindern und Jugendlichen umgehen und wie sie das gemacht haben und wie sie mit den Kindern reden. Er erzählt nicht darüber. Er erzählt nicht über das Wort und auch nicht über das How, sondern erzählt eine Geschichte, die mit dem Why zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht genau, 10, 15 Jahre ist in Jenfeld ein Mädchen ums Leben gekommen, weil sie von den Eltern vernachlässigt wurde. Jessica. Und das war im Kirchenbezirk von Thies Hacke. Schlechte Geschichte möchte ich jetzt nicht mehr, ein paar Kinder da nicht so ausführen, aber die in Hamburg waren, haben das mitgekriegt. Und Thies Hacke hat zu mir mal gesagt, ich war mal mit ein paar von meinen Studenten da, der hat gesagt, mein Gefühl war, entweder ich gehe als Pastor der Kirchengemeinde in Jenfeld entweder an dieser Geschichte mit Jessica zugrunde oder Gott macht etwas Großartiges daraus. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Er hat sich die Sache zum Herzen genommen. Er hat gesagt, ja, ist gut. Die waren ja keine Kirchenmitglieder, ja? Ist gar nicht meine Baustelle. Kannst du nicht machen. Du kannst sie nicht aus der Verantwortung stehlen. Es ist ihm nachgegangen. Er hat sich das zu Herzen genommen und daraus ist die Arche entstanden im Endeffekt. Die Kraft, das kostet enorm viel Kraft, die ganze Sache. Die Gelder immer wieder aufzutreiben. Jetzt war, glaube ich, 1 oder 2 Jahre lang hatten sie einen Wasserschaden, weil das da irgendwie, da war gar nicht nutzbar, da das Haus. Woher zieht er seine Kraft? Weil er sagt, wegen Jessica, weil es nie wieder eine Jessica geben darf. Oder hoffentlich nicht. Oder ich möchte alles dafür tun, dass es nicht so ist. Das Why ist entscheidend. Ich komme zum Schluss. Wie können wir etwas bewegen und verändern? Da, wo wir uns sozial engagieren, in unserer Gemeinde, in deinem Job, in deiner Uni. Wie kannst du was bewegen? Wie kannst du etwas bewegen und verändern? Simon Sinek würde sagen, start with why. Und Nehemia würde sagen, was berührt dein Herz? Lass dein Herz wieder berühren. Lass dich wieder im Herzen berühren. Such es wieder. Klopf an. Und mach es zu deinem Gebet. Und glaube und vertraue, dass Gott an deiner Seite ist. Und dich, so wie du bist, wie so ein Mundschenk, der zum Baumeister Jerusalems wird. Gott kann Großes durch dich bewegen. Glaubst du das? Ich glaube das. Amen.